Polish Radio External Service.
Herzlich willkommen zur deutschsprachigen Sendung beim Polnischen Rundfunk. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie am Mittwoch Joachim Tschierski. Dzień dobry. Die Ukraine erlebt die schwerste innenpolitische Krise seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Tausende Menschen demonstrieren gegen Präsident Wolodymyr Zelensky, nachdem der populäre Verteidigungsminister Michailo Fedorow aus der Regierung ausgeschieden ist. Gleichzeitig bemüht sich der Präsident um eine Entspannung der Beziehungen zu Polen. Steht die Ukraine vor einem politischen Wendepunkt? Mehr dazu gleich. Außerdem blicken wir auf das Schicksal der Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen nach Westdeutschland kamen.
Die Bevölkerung selbst hatte dort stark gelitten. Es ging den Menschen schlecht. Sie hatten wenig zu essen. In Städten war der Wohnraum weg. Viele Städte waren kaputt. Und nun kamen Millionen von Menschen plötzlich.
Die bewegte Geschichte Ermlands ist eines unserer Themen. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Seit Beginn der Sommerferien sind auf Polens Straßen mehr als 100 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei zählen überhöhte Geschwindigkeit, Missachtung der Vorfahrt, riskantes Fahrverhalten und Alkohol am Steuer weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen. Unter den Todesopfern befinden sich mehr als 20 Motorradfahrer, 11 Fußgänger und 10 Radfahrer. Nach der Polizeistatistik für das erste Halbjahr dieses Jahres ist die Zahl der Unfälle mit E-Scootern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35% gestiegen. Dagegen ging die Zahl der Unfälle mit Radfahrern um fast 15% zurück. Ukrainische Drohnen haben erneut Logistikzentren des russischen Online-Händlers Wildberries angegriffen. Nach Angaben russischer Behörden brachen an beiden Standorten Großbrände aus. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bestätigte die Angriffe und erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten wichtige Ziele getroffen. Nach seinen Angaben dienten die Logistikzentren der Versorgung der russischen Armee mit Drohnenkomponenten und Navigationsausrüstung. Wir bringen den Krieg dorthin zurück, wo er hingehört, nach Russland. Frieden ist notwendig. Russland muss zur Diplomatie gezwungen werden, schrieb Zelensky. Es handelt sich bereits um den zweiten Angriff auf die Infrastruktur von Wildberries innerhalb weniger Tage. Pioniere der Bundeswehr unterstützen auf Einladung Polens den Ausbau der Verteidigungsinfrastruktur im Rahmen des Programms Ostschild. Das teilte der Generalstab der polnischen Streitkräfte am Mittwoch mit. Ziel des Programms Ostschild ist der Ausbau von Befestigungsanlagen an der Grenze zu Russland und Belarus als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das deutsche Kontingent umfasst mehrere Dutzend Pioniere und verfügt über eigenes Spezialgerät. Im polnischen Internet kursieren seit Tagen KI-Videos, die angeblich polnische Soldaten zeigen. Die als Straßeninterviews gestalteten Aufnahmen zeigen künstlich erzeugte Männer in Uniform, die die Ukraine, die Europäische Union und die polnische Regierung kritisieren. Zudem behaupten sie unter anderem, ukrainische Flüchtlinge ließen die Kriminalität in Polen steigen. Nach Einschätzung polnischer Experten könnten die Clips Teil einer russischen Desinformationskampagne sein. Die künstlich erzeugten Figuren benutzen abwertende Bezeichnungen für Ukrainer, warnen vor einer angeblichen neuen Migrationswelle nach Polen und verbreiten antieuropäische Botschaften. Es ist nicht das erste Mal, dass KI-generierte Soldaten für Desinformation gegen Polen und die Ukraine eingesetzt werden. Bereits im vergangenen Jahr tauchten gefälschte Videos auf, in denen angebliche polnische Soldaten die Einnahme von Lviv forderten. Mit einem Gedenkmarsch wird heute in Warschau an den Beginn der Deportationen aus dem Warschauer Ghetto vor 84 Jahren erinnert. Der Marsch startet am ehemaligen Umschlagplatz, von dem aus die deutschen Besatzer ab dem 22. Juli 1942 rund 300.000 Jüdinnen und Juden in das Vernichtungslager Treblinka deportierten. Die sogenannte Große Aktion war Teil des nationalsozialistischen Plans zur vollständigen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Die deutschen Behörden täuschten die Bewohner des Ghettos, indem sie behaupteten, die Menschen würden zu Arbeitseinsätzen im Osten umgesiedelt. Tatsächlich wurden sie in Güterwagen nach Treblinka gebracht und dort unmittelbar nach ihrer Ankunft größtenteils ermordet. Innerhalb weniger Wochen wurden mindestens 250.000 Menschen deportiert. Der diesjährige Denkmarsch beginnt um 18 Uhr am Umschlagplatz und führt durch den Warschauer Stadtteil Muranow bis zum Rachel-Auerbach-Platz. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Ein Staat an der NATO-Ostflanke sollte sich sowohl um eine dauerhafte amerikanische Militärpräsenz als auch um den Aufbau glaubwürdiger europäischer Verteidigungsfähigkeiten bemühen. Die entscheidende Frage sei daher nicht, mit wem Polen zusammenarbeiten solle, sondern ob das Land in der Lage sei, selbst einen eigenen Beitrag zu dieser Zusammenarbeit zu leisten, schreibt der frühere Außenminister Jacek Czaputowicz in der Rzeczpospolita. Polen verhalte sich jedoch immer häufiger nicht wie ein handlungsfähiger Akteur der internationalen Politik, sondern lediglich wie ein Territorium. Gemeint sei damit nicht die geografische Lage, sondern der Verlust politischer Handlungsfähigkeit, also der Fähigkeit, Entscheidungen, Vorschläge und gemeinsame Maßnahmen mitzugestalten. Zwar bemühe sich Polen zu Recht um eine dauerhafte Präsenz amerikanischer Truppen und investiere in die dafür notwendige Infrastruktur. Gleichzeitig schließe es sich jedoch von sicherheitspolitisch wichtigen Vorhaben aus, etwa von einer möglichen künftigen Stabilisierungsmission in der Ukraine. Ministerpräsident Donald Tusks Ankündigung, in Polen gemeinsame Manöver mit französischen und britischen Streitkräften abzuhalten, verdeutliche diese Rolle, schreibt Czaputowicz. Polen stelle den Transit, den Transport von Ausrüstung, deren Lagerung und die logistische Unterstützung sicher. Es beteilige sich jedoch nicht an der Planung der Operationen, sondern beschränke sich darauf, seine geografische Lage zur Verfügung zu stellen. Genau das unterscheide ein Territorium von einem politischen Akteur. Den Autor überrasche daher nicht, dass Polen nicht dem E3-Format angehöre. Zwar investiere Polen erhebliche Mittel in die Verteidigung und kaufe Rüstungsgüter im Ausland ein, dies führe jedoch zu keinem spürbaren Ausbau der Leistungsfähigkeit der heimischen Rüstungsindustrie. Wer seinen Partnern keinen klaren Mehrwert bieten könne, werde leichter übergangen. Auf dem Spiel stünden weder Prestige noch allein ein Platz am Verhandlungstisch, sondern realer Einfluss auf Entscheidungen, die Polens Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte prägen werden. Frankreich, Großbritannien und Deutschland werden die Friedensverhandlungen sowie die künftige europäische Sicherheitsordnung maßgeblich mitgestalten. Wer sich für die Rolle eines Territoriums entscheide, dürfe sich nicht wundern, wenn andere wie eigenständige Akteure auftreten, lautet Jacek Czaputowicz' Fazit in der Rzeczpospolita. Von Kiew bis Lviv sind tausende Menschen in ukrainischen Städten auf die Straße gegangen. Die Demonstranten haben Präsident Wolodymyr Zelensky ein klares Ultimatum gestellt. Der frühere Verteidigungsminister Michailo Fedorow müsse in die neue Regierung zurückkehren. Die Entwicklung hat eine schwere politische Krise in Kiew und einen tiefen Konflikt über den weiteren Kurs im Krieg offengelegt. Wie Tadeusz Iwański, der Leiter der Abteilung Weißrussland, Ukraine und Moldau am Zentrum für Oststudien betont, gehe der aktuelle Konflikt weit über einen bloßen Personalstreit hinaus. Er berühre die Grundpfeiler des ukrainischen Widerstands. Aus Sicht vieler Ukrainer stünden Michailo Fedorow und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte General Oleksandr Syrski für zwei grundverschiedene militärische Konzepte. Fedorow bevorzuge eine moderne Kriegsführung. Sie basiere auf Innovation, Automatisierung und dem Einsatz von Drohnen. Er verringere auch die Zahl der Opfer. General Syrski hingegen gelte als Vertreter eines traditionellen Ansatzes. Aus Sicht seiner Kritiker fehle ihm eine klare, langfristige Strategie. Im Schatten der innenpolitischen Krise versuche Selenskyj zugleich, die Spannungen im Verhältnis zu Polen abzubauen. Er stellte einen 5-Punkte-Plan zu historischen Fragen und zum Dialog über die Verbrechen in Wolynien vor. Der wichtigste konkrete Punkt des Plans sei die angekündigte Freigabe von Exhumierungen. Die angekündigte Öffnung der Archive werde dagegen eher als symbolische Geste gegenüber den internationalen Partnern verstanden. Die jüngsten Ereignisse hätten aber vor allem den tiefen Konflikt über den weiteren Kurs im Krieg offengelegt. Präsident Selenskyj befinde sich damit in der schwersten politischen Krise seit langem, urteilt Tadeusz Iwański für die Denkfabrik OSWO. Eine ähnliche Einschätzung finden wir im Wochenmagazin Wprost. Wie Jakub Mielnik schreibt, entlasse Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Verteidigungsminister, der in der Bevölkerung beliebter sei als er selbst, Korruption in den Streitkräften bekämpfe und zugleich greifbare Erfolge im Krieg gegen Russland erziele. Nach dem Streit mit Polen sei dies dem Autor zufolge ein weiteres Beispiel dafür, wie gefährlich Selenskyj nicht nur für die Ukraine, sondern auch für ganz Europa werde. Zum ersten Mal stelle sich nun die Frage, ob für den ukrainischen Präsidenten der Machterhalt wichtiger sei als ein Ende des Krieges gegen Russland. Nun erscheine diese Frage umso berechtigter, heißt es weiter, da der ukrainische Präsident den im Land äußerst populären und erfolgreichen Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov entlassen habe. Die Abberufung des 35-Jährigen werde als Sieg der Militärbürokratie gewertet. Der nach sowjetischem Vorbild geprägten Generalität habe die von Fedorov vorangetriebene vollständige Digitalisierung der militärischen Beschaffung missfallen, weil sie Korruption erheblich erschwert habe. Aus Protest gegen die Entscheidung des Präsidenten und den symbolischen Sieg Syrskis über Fedorov hätten nun mehrere wichtige Funktionsträger ihren Rücktritt erklärt, schreibt Mielnik in Wprost. Und soweit die Presseschau. Sie hören den polnischen Rundfunk. Ermland. Heute Warmia. Im Nordosten Polens, war über Jahrhunderte eine Region mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Als katholische Enklave im überwiegend protestantischen Ostpreußen nahm sie eine besondere Stellung ein. In diesem Herbst feiert der historische Verein für Ermland sein 170-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, auf die bewegte Geschichte dieser Region und ihre Entwicklung bis in die Gegenwart zu blicken. Arkadiusz Huba hat sich auf Spurensuche begeben.
Über 1000 Jahre sind Polen und deutsche Nachbarn. Die Geschichte zeigt, dass es nicht immer ein friedliches Nebeneinander der beiden Völker gab. Heute normalisierte sich der Zustand der Nachbarschaft. Die politische Ebene in Gestalt der Europäischen Union verbindet Polen und Deutsche auf jeden Fall. Gibt es auch andere Ebenen, die uns miteinander verbinden? Dazu Dr. Stefan Hartmann, Polonist und Historiker aus Berlin.
Nach meiner Meinung verbindet uns jetzt viel mehr mit unseren polnischen Nachbarn, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil wir einer gemeinsamen Union angehören. Es gibt auf allen Ebenen eine enge Verbindung zwischen Deutschen und Polen. Ob das nun kulturell ist, ob das nun wirtschaftlich ist, ob das auch konfessionell ist. Wir hatten ja einen polnischen Papst, einen deutschen Papst und die geistige Kultur verbindet uns eigentlich immer fester miteinander. Auch die Deutschen, die früher hier gelebt haben, da sind ja doch viele zurückgekehrt aus Interesse, um ihre alte Heimat wiederzusehen und haben dann polnische Bewohner getroffen und haben sich mit ihnen ausgesprochen. Also für die Zukunft die Aussichten sehr viel günstiger sind, als wir sie jemals gehabt haben.
Menschenschicksale sollten immer im Vordergrund der Geschichte stehen. Viele von den in Ostpreußen einst lebenden Menschen mussten nach dem Zweiten Weltkrieg ausreisen. In der neuen Heimat war es für sie nicht gerade einfach. Darüber Reinhard Goltz, Institut für die Niederdeutscher Sprache in Bremen.
Als die Deutschen aus Ostpreußen in Westdeutschland ankamen, wurden sie ja nicht freundlich aufgenommen. Die Bevölkerung selbst hatte dort stark gelitten. Es ging den Menschen schlecht. Sie hatten wenig zu essen. In Städten war der Wohnraum weg. Viele Städte waren kaputt. Und nun kamen Millionen von Menschen plötzlich. Wir haben Zeugnisse darüber, dass Menschen dann eben später beschrieben haben, wie sie empfangen worden sind im Westen. Und das war nicht immer sehr freundlich. Ich habe einen Satz gefunden in der Literatur. Da wurde eine Frau bezeichnet als katholische Sau. In Norddeutschland war man evangelisch. Sie war anders, sie sah anders aus, hatte auch noch einen anderen Glauben. Das ist also ein Faktor für Diskriminierung gewesen.
Die deutsche Minderheit in Polen wird oft eine Brücke zwischen Deutschland und Polen genannt. Bildeten auch die Flüchtlinge aus Ostpreußen eine solche Brücke? Reinhard Golz?
Nach Polen, vielleicht auch eine Brücke nach Russland zu bilden, das kommt später. Das setzt in den, vielleicht schon ganz leicht in den 70er Jahren ein, aber verstärkt dann in den 80er, in den 90er Jahren, dass diese Leute, die Flüchtlinge, begriffen haben, wir können nicht mehr zurück. Wir wollen auch nicht mehr zurück, denn wir haben längst eine neue Heimat gefunden und sind zufrieden im Westen. Gleichwohl haben wir ein Bedürfnis, unsere Kindheitsräume aufzusuchen, da wo ich groß geworden bin. Da möchte ich nochmal hingehen, da möchte ich die Erde anfassen, ich möchte das Haus anfassen. Ich möchte auch die Menschen kennenlernen, die da jetzt wohnen. Es hat dann ja doch sehr viele, sehr fruchtbare Kontakte gegeben von Flüchtlingen zu polnischen Menschen, die hier wohnen, und auch das gleiche gilt für den Oblast Kaliningrad.
Wie wird die Zukunft der in Deutschland lebenden Kinder Ostpreußens? Die Kultur ihres Herkunftsgebiets wird doch gering gepflegt. Nochmals Reinhard Golz.
Also die kulturellen Elemente sterben weitgehend aus. Die Sprache stirbt aus, bestimmte Bräuche sterben aus. Was wird denn an die Kinder- und Enkelgeneration weitergegeben? Und da war immerhin doch der Befund so, dass über die Hälfte der Kinder und Enkel gesagt haben, ja, wir haben Interesse. Aber woran habt ihr denn Interesse? Was wisst ihr denn noch? Das sind dann Kochrezepte, nicht? Oma hat so einen schönen Kuchen gebacken und das wissen wir noch, wir haben das Rezept. Das sind dann religiöse Feste, die gar nicht so eng an das Ermland gebunden sind. Ich befürchte, dass wir kulturelle Kontakte oder kulturelle Fortschreibungen nur in ganz engem Maße feststellen können. Was bleibt, ist die Erinnerung auch an eine gemeinsame Geschichte, und es bleibt nicht nur die, sondern vor allen Dingen der Blick auf eine gemeinsame europäische Zukunft.
Mówi Warszawa. Als dieser Archivbeitrag 1963 entstand, galt Tadeusz Różewicz bereits als eine der wichtigsten Stimmen der polnischen Gegenwartsliteratur. Sein Drama »Die Zeugen« oder »Unsere kleine Stabilisierung« wurde zu einem Symbol seiner Zeit. Wir hören einen seiner bekanntesten Dialoge. Zwei Männer beobachten einen Menschen, der offenbar Hilfe braucht. Doch keiner von ihnen ist bereit, seinen sicheren Platz zu verlassen. Eine Szene, die weit über ihre Entstehungszeit hinausweist und bis heute Fragen nach Gleichgültigkeit und persönlicher Verantwortung aufwirft.
Das ist eigentlich alles. Von der Übersatzungszeit werde ich nicht erzählen. Das kennst du aus eigener Erfahrung. Jetzt habe ich eine ziemlich hohe und verantwortliche Stellung. Ich erinnere mich, damals habe ich mir geschworen, dass schon niemals mehr, verstehst du, niemals mehr. Und habe doch meinen Schwur nicht gehalten. Das ist alles. Du schweigst?
Die Zeit ist der beste Arzt.
Ja.
Mein Lieber, du machst aus dem Floh einen Elefanten. Brühe. Natürlich kann sie der Leber schaden. Ich liebe Kuchen mit Creme. In der griechischen Mythologie essen sie Braten aus den eigenen Kindern. Und in Dantes Hölle frisst der Vater aus den Köpfen seiner Kinder das Hirn.
Immer sagst du sowas, dass ich lachen muss. Weißt du? Und das da kriecht dauernd in unsere Richtung.
Was siehst du wieder dort?
Nichts Interessantes.
Dieses Hügelchen?
Welches Högelchen?
Dieser dunkle Gegenstand, von dem du gesprochen hast.
Eben, eben. Er kommt wohl näher.
Sagte er was?
Nein.
Schade, dass wir so beschäftigt sind. Aber vielleicht hast du einen Augenblick Zeit und machst einen Sprung dahin.
Ausgeschlossen. Jetzt kann ich nicht. Vielleicht, wenn ich fertig bin.
Ist da niemand in der Nähe?
Nein.
Schade, dass ich es nicht sehen kann.
Dreh dich doch um. Du kannst dich doch wohl umdrehen.
Ich kann nicht. Jetzt muss ich hier hinschauen.
Auf was schaust du? Was soll das heißen, muss?
Das ist schon nicht meine Sache.
Recht hast du. Acht auf das Deinige.
Alles hat seinen Platz. Endlich, nach einer so langen Pause. Letzten Endes leben wir ja in einer zivilisierten Welt.
Es gibt die städtische Müllabfuhr.
Man kann anrufen, dass sie kommen und das wegräumen sollen.
Ich würde etwas trinken.
Was machst du da? Mir scheint, du hörst nicht, was ich dir sage.
Nein.
Was?
Mir kam in den Sinn, dass ich dir alles von mir erzählt habe, du von dir aber noch nicht mal ein Wörtchen.
Ich habe nichts zu erzählen, bin ganz einfach ein gewöhnlicher Mensch.
Mensch?
Mensch!
Mein Gott.
Was mein Gott?
Mensch.
Und was ist wunderlich daran?
Nichts.
Nichts?
Hast du so gestöhnt? Das ist sicher dieser unselige Seehund.
Ein Seehund auf der Straße?
Er konnte aus dem Bassin kommen. Im Übrigen, es ist kein Seehund. Es ist ein Klotz. Jetzt sehe ich es genau.
Ein Hund?
Ja.
Ein Setter?
Ein Hühnerhund.
Kurzhaarig?
Rauhaarig.
Ein Dackel?
Glatthaarig.
Langhaarig.
Aber das bist heute auch.
Es ist ein Dobermann.
Wasserhund.
Pudel.
Schnauzer.
Siehst du ihn genau?
Nein. Morgen muss ich zum Optiker gehen.
Und ich zum Zahnarzt.
Stell dir vor, es erhebt sich.
Siehst du ihn gut?
Ja, interessant. Weiße Haut mit verschiedenen Nuancen.
Von weiß-rosa bis gelblich.
Starker Haarwuchs auf dem Körper. Kopfhaar leicht gewellt.
Manchmal fast glatt. Augen und Haarfarbe hell.
Haare schwarz gelockt.
Ziemlich kurz.
Augen sehr dunkel.
Na, siehst du, ich sagte doch.
Jetzt steht er auf zwei Pfoten.
Sicher dem Zirkus entlaufen.
Rührt sich nicht.
Spring rüber.
Ich kann nicht. Du weißt doch, dass ich meinen Platz nicht verlassen kann.
Oh, ich hab's vergessen.
Du vergisst sehr schnell, was man dir sagt. Du weißt doch genau, mit welcher Mühe ich mir diesen Platz erkämpfte. Hab mich nicht satt gegessen, nicht gespielt, nicht gejagt, nicht geliebt. Und jetzt willst du mich überreden, dass ich meinen Platz verlassen soll?
Beruhige dich!
Still! Was sagst du?
Nichts. Sprich weiter.
Wovon?
Was schon wieder? Irgendein unangenehmer Geruch.
Ich spüre nichts.
Was, du spürst nichts, wo ich es doch spüre?
Mein Ehrenwort, ich spüre nichts.
Was schon wieder für Ehre?
Nun, Ehre.
Ehre?
Ehre.
Ja, das ist der einzige Wert, der uns blieb.
Ja, das eine blieb uns.
Was?
Hier liegt wohl irgendwo Aas.
Was eigentlich machen die Behörden? Wo ist die öffentliche Meinung?
Was?
Die öffentliche Meinung.
Eben.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liegt mitten in der Stadt ein krepiertes Vieh und niemanden geht das was an.
Eben.
Hund! Von welchem Hund sprichst du?
Von dem, der zu dir kroch.
Zu mir? Davon weiß ich nichts.
Oh Gott!
Bitte? Du sagtest mir was?
Nein. Er liegt mit der Fresse im Dreck.
Armer Franz.
Er rührt sich noch.
Und wo ist er jetzt?
Zu meinen Füßen.
Was? Was quasselst du?
Er liegt knapp einen Schritt von meinem Fuß.
Und was ist das?
Ich weiß nicht.
Aber jetzt kannst du dich doch rühren.
Ich kann nicht.
Wieso kannst du nicht? Was soll das heißen? Nicht einen Schritt kannst du machen?
ich kann mich nicht von meinem Platz rühren.
Jetzt wird ihn dir niemand wegnehmen. Rühr dich!
Mein Lieber, ich sehe, dass du dich aufregst. Ich höre neue Noten in deiner Stimme. Emotion? Du regst dich auf? Befiehlst? Schreist? Ich hoffe, du fängst nicht an, mir Moral zu predigen, was? Nur ein Schritt trenn dich. Rühre dich, du Wohltäter! Vielleicht wirst du noch anfangen, mich an die Pflichten dem lieben Nächsten gegenüber zu erinnern? Schieß los mit der Predigt. Mach dir Luft. Rühr dich! Ich habe dir schon erklärt, dass ich mich nicht von diesem Platz fortrühren kann.
Und bücken kannst du dich?
Ich kann nicht.
Was?
Ich will nicht.
Zerreiß die Fesseln.
Was für Fesseln? Das war nur so ein Gerede. Hier gibt es keinerlei Fesseln zu zerreißen. Ich habe ganz einfach keine Lust, mich von hier wegzurühren. Klar?
Atmet er?
Ich weiß nicht. Wenn er sich interessiert, dann komm und sieh nach. Nun was?
So sehr interessiert es mich nicht. Was machst du da? Hast du die Rettungsstelle verständigt?
Natürlich.
Sagt er was?
Ich weiß nicht.
Wenn du dich ein bisschen bückst, hörst du vielleicht was?
Ich kann nicht.
Interessant, wie er aussieht.
Schwer zu erkennen.
Und die Rasse? Kannst du erkennen?
Nein.
Ist da nicht irgendein Zeichen, ein Ring, ein Ausweis?
Ich weiß nicht, worum es dir geht. Es ist ein Skandal, dass doch niemand dieses Aas weggeräumt hat.
Du sprichst von ihm wie von einem Hund.
Das war ein Hund.
Bist du sicher?
Natürlich.
Gott sei Dank.
Was sagst du?
Nichts.
Sie hörten ein Fragment aus Tadeusz Różewicz Drama »Die Zeugen oder unsere kleine Stabilisierung«. Der Archivbeitrag stammt aus dem Jahre 1963. Diesen und weitere Archivbeiträge finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Das war es schon für heute. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Tschüss.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.